Die heutige Folge wird präsentiert von Saxo Bank Schweiz. Saxo ist die Handelsplattform, die von über 1 Million Trader und Investoren weltweit genutzt wird, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Saxo hat äußerst günstige Preise, attraktive Zinsen und du profitierst von tiefen Depot- und kostenlosen Kontogebühren. Eröffne dein Konto und profitiere vom exklusiven Finanzfabio Community Deal. Du bekommst Trading Credits im Wert von 200 Franken und jedes Jahr einen gratis Steuerauszug. Profitiere noch heute und investiere mit Saxo. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit euch. Es ist wieder mal Zeit für eine Runde Finanzfragen. Herzlichen Dank an alle, die mir hier regelmässig ihre Fragen einreichen. Respektive, wenn wir zurück überlegen, ich glaube bei Finanzfragen 2 bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen, dass so wenig Fragen gekommen sind. Ich habe mir das anders vorgestellt. Und mittlerweile ist es also tatsächlich so, dass ihr regelmässig immer Fragen schickt. Nicht nur, wenn ihr Finanzfragen Folge raushauen oder euch nach Fragen bitten, sondern ich bekomme wirklich beinahe schon fast täglich Sprachnachrichten über mit euch Finanzfragen. Und gewisse Fragen schaffen es im Podcast. Ich kann nicht mehr alle im Podcast hinein tun, sonst müsste ich einen eigenen Podcast für Finanzfragen starten. Wäre vielleicht auch mal ein Projekt, aber ja. Jetzt, wenn du mir deine Sprachnachricht mal schicken willst, dann schick das bitte auf 076 824 72 42. Ich wiederhole. 076 824 72 42. Das Ziel ist, dass wir eure Finanzfragen von hier aussen beantworten. Und falls ich deine Fragen nicht im Podcast beantworte, bekommst du sicher eine Nachricht von mir zurück. Ich tue auch keine Daten sammeln, also die Nachrichten werden nach denen gelöscht, die Nummern werden nach denen gelöscht. Es ist wirklich nur for the content. All for the content, weil du weißt, Content ist King. Gut, wir fangen gerade an mit der ersten Frage. Mal schauen, wie viel das wir heute machen. Wir starten und zwar mit der Frage von Kevin, wenn es mich nicht täuscht.
Hey, ciao Fabio, das ist der Kevin. Dein Podcast, mega cool, mega hilfreich. Meine zwei Jungs und ich in der WG, wir schauen dich mega gern. Und das ist ein grosses Thema bei uns in der Wohnung. Jetzt, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist eigentlich, was würdest du sagen, wie viele dritte Ansäulen sollte man haben, wenn man den Vollbetrag einzahlt? Oder? Und der Plan wäre eigentlich, dass man das Ende halt zur Pension dann zu der Altersrente würde, beziehen. Die zweite Frage wäre jetzt, was sagst du, ist, würdest du sagen, hat die höhere Steuerbelastung oder ist es gleich? Wenn man eine Säule hätte zum Beispiel und dann auszahlen lässt, hat man eine größere Steuerbelastung, als wenn man jetzt zum Beispiel mehrere hätte und das gestaffelt würde beziehen oder wäre einfach die Belastung auf einmal grösser. Einfach. Und das geht's. Danke dir.
Hey, danke für deine Frage, Kevin. Liebe Grüße an deine WG-Mitbewohner. Ich muss sagen, deine WG hat anscheinend ein höheres Niveau als meine WG damals gehabt, weil wir haben aber zusammen noch Bachelor und so Scheiß geschaut. Um deine Frage beantworten, wie viele 3 A-Konten sollte man haben? Optimal ist natürlich, wenn man 5 bis 6 Konten hat. Wieso 5 bis 6? Wenn du überlegst, wenn dass du überhaupt das Säule 3 A-Konto beziehen darfst, dann kommt 5 Jahre vor ordentlicher Pensionierung. Das ist ein Grund, warum man sein Säule 3a-Geld beziehen darf. Und wenn man die 5 Jahre mal auseinander nimmt, und jetzt sind alle die im Vorteil, die mich hier auf YouTube anschauen und nicht nochmal hören, aber ihr 3 schaut ja scheinbar von dem her. Jahr 1, 60. 60, 61, 62, 63, 64, 65, oder? Und du siehst, das sind 6 Jahre, das sind nicht nur 5 Jahre. Also rein theoretisch könntest du sogar 6 Konten machen und die somit gestaffelt auflösen. Jetzt, warum reden immer alle Finanzberater von 5 Konten? A, weil sie nicht zählen können. B, es gibt noch ein Argument, das man durchgehen kann. Und zwar ist das, wenn man mit 65 sich dazu entscheidet, das Geld aus der Pensionskasse als Kapital beziehen. In dem Moment macht es natürlich Sinn, wenn man nicht ein allzu grosses 3a-Konto dazu nimmt, weil das Geld wird immer zusammengerechnet und das kann, je nachdem wie viel Geld das ist, dich in die nächste grössere Steuerprogression führen. Weil Kapitalsteuern unterliegen, wie auch Einkommenssteuern, der Steuerprogression. Also umso mehr, dass du verdienst oder umso mehr, dass du auszahlst, umso viel mehr Steuern zahlst du drauf. Hey. Wegen dem, die Antwort hier ist 5 bis 6 Konten, kommt ein bisschen darauf an, ob du das Geld aus der Pensionskasse rausnimmst oder nicht. In meinen Augen ist es wichtig, dass die Konten alle ungefähr etwa gleich gross sind. Und wenn du dein 3A-Geld nicht nur auf dem Konto anlegen, sondern wenn du den Finanzfobie-Podcast hörst, auch weißt, hey, das Geld sollte man investieren, wirst du extrem hohe Konten haben im 100'000-Franken-Bereich, also pro Konto 100'000. Das heisst, schau, dass die etwa gleich gross sind und denk immer daran, immer wenn du ein Konto, ein neues anfängst, das Konto, das du vorher gehabt hast, tut sich länger verzinsen. Also der Zinseszinseffekt ist dort am grössten mit dem ersten Konto eigentlich und umso kleiner wird der Zinseszinseffekt mit dem letzten Konto. Schau einfach, dass das ungefähr in der gleichen Größe ist, damit du nicht zu viel Steuern zahlen. Es gibt aber auch Kantone, dort kannst du Konten machen, wie du willst, das ist denen piep egal. Die rechnen zum Beispiel alles zusammen oder sie rechnen die letzten 5 Jahre zusammen. Und es gibt Kantone, die wirklich Jahr für Jahr abrechnen. Und wegen dem kannst du dort wirklich extrem viel Kapitalsteuern sparen. Vielleicht ein Tipp an die, die verheiratet sind. Sucht euch einen jüngeren Mann oder eine jüngere Frau, weil dann könnt ihr es auf mehrere Jahre verteilen. Wenn ihr ungefähr den gleichen Jahrgang habt, dann können wir die 3A-Gelder gezwungenermaßen irgendwann zusammen, was wieder zu höheren Steuerprogressionen führen. Ich hoffe, Kevin, ich konnte deine Frage können, beantworten. Ich warte auf deine Einladung an die nächste WG-Party. Und dann hören wir uns im Finanzfabrik-Podcast. Jetzt die nächste Frage, die ich euch hier möchte beantworten, ist vom Alex.
Hallo Fabio, das ist Alex. Danke vielmals, dass man bei dir Fragen stellen darf. In der letzten Frage-Antwort-Session ist mir aufgefallen, dass relativ viele Junge sich bei dir gemeldet haben und du immer gesagt hast, in diesem Anlagehorizont macht das absolut Sinn, in den oder die ETF investieren. Bei mir ist jetzt die Situation ein bisschen anders. Ich werde jetzt das Jahr 50 und das Thema ist, ich mache schon dritte Säule, ich habe auch schon Pensionseinkauf gemacht. Ob das schlau ist oder nicht, ist die andere Frage. Meine Frage wäre jetzt mit einem Anlagehorizont von 15 Jahren bis zur Pensionierung, in welchen ETF und in welcher Zusammenstellung würdest du das machen? Danke vielmals und ein schönes Tagli.
Danke für deine Frage, Alex. Es ist richtig, die Mehrheit der Finanzfabrik-Podcast-Hörer ist zwischen 25 und 44. Mit der Mehrheit würde ich sagen rund 70%, der Rest ist ein bisschen jünger und dann eher aber älter noch. Aber fair enough, dass du darauf hinweist, dass das eher jüngere sind. Aber umso mehr freut es mich, kann ich in dem Fall deine Frage beantworten. Du bist 50, das heisst, du hättest im schlimmsten Fall mindestens noch 15 Jahre bis zur Pension und wie wir in der Anlagetheorie gelernt haben, also so wie ich das in der Schule gelernt habe, hast du 13 Jahre und mehr Zeit zum Investieren, wo du das Geld nicht brauchst, dann unbedingt investieren. Das heisst, auch du darfst Vollgas in den MSCI World investieren. Fass nochmal zusammen, was man beachten muss, wenn man investieren muss. A. Du musst Zeit haben. Du hast mehr als 13 Jahre Zeit. Du hast 15 Jahre Zeit, also dann hast du genug Zeit. B, du musst breit diversifizieren, das kannst du mit einem ETF machen. MSCI World tut sich da super anbieten dafür. C, du musst ein Auge auf Gebühren haben, das heisst, du kannst heute das Konto bei der Saxo Bank eröffnen, deinen ETF kaufen, dann hast du alles abdeckt. Du hast Zeit, du hast günstig und du hast breit diversifiziert, alles drum und dran. Das heisst, macht absolut Sinn, auch in deinem Fall. Du hast noch den Pensionskasse-Einkauf angesprochen und das mal so dahingestellt. Kann man machen. Da an dieser Stelle, jeder, der über einen PK-Einkauf tut, darüber nachdenken, besprechen das unbedingt zuerst mit einem Finanzplaner, weil da gibt es wirklich, wirklich viele Stolpersteine, die man reinraseln kann. Und es gibt auch bessere Investments als der PK-Einkauf. Die meisten Finanzplaner oder Steuerberater tun dir natürlich einen PK-Einkauf empfehlen. Einfach weil du die Steuern sparst und sie dir das quasi als Rendite ausweisen, finde ich nicht unbedingt richtig. Jetzt, wo du 50 wirst, können wir darüber reden. Wenn du schon genau in Pension gehst, dann kann so ein PKI-Kauf mehr Sinn machen als vor 50, sage ich jetzt einmal. Aber schau das unbedingt mal mit einem Finanzplaner an. Wenn ihr eine Finanzplanung von mir wollt, ich bin ausgebucht bis Ende Juli, ich kann es nicht anders sagen, aber es gibt eine Warteliste. Wenn ihr auf meiner Webseite einen Termin buchen wollt, kommt ihr jetzt auf die Warteliste für Finanzplanungen. Könnt euch gerne dort eintragen und falls mal irgendjemand verhindert ist oder ein Termin frei wird, werden die Leute auf der Warteliste als erstes informiert. Dann danke ich dir für die Frage, Alex. Ich hoffe, deine Frage konnte ich so beantworten. du weitere Fragen hast, melde dich gerne noch einmal bei mir. Meine Nummer hast du ja. Dann gehen wir hier hören. Und zwar Celina.
Hoi Finanzfabio. Oh mein Gott, habe ich dir jetzt echt Finanzfabio gesagt?
Das ist genau richtig so.
Sorry für das. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich dir auf der Straße begegne und Finanzfabio würde sagen.
Kann ich an alle.
Ja. Der ist eingeprägt. Da kannst du bitte rauslöschen.
Kann ich nicht.
Das erste Mal auch von mir. Wie du immer schon hörst, ein grosses, grosses Kompliment. Es ist ein mega super Podcast, wirklich cool. Und was ich vor allem schätze, ist, dass vor allem, wenn du Interviewgäste hast, dass du immer auch die Fragen stellst, wo ich denke, ui, hoffentlich fragt er das. Also man merkt, du bist auch selbstständig und das schätze ich mega. Cool. Jetzt zu meiner Frage. Die Situation bei uns ist etwas speziell. Ich bin schwanger und wir erwarten unser erstes Baby demnächst und selbstständig bin ich. Und der Mann ist im Studium. Wir sind beide noch relativ jung. Die Frage ist ein bisschen für uns oder für mich vor allem, was du würdest raten, im Sinn von, würdest du eher darauf setzen, dass viel von der AV als Mutterschaftsentschädigung kommt, mit dem steuerbaren Einkommen, das berechnet wird? Oder ja, was du denkst, ob das ja nicht so viel Sinn macht, dort, sich zu viel erhoffen? Weil das Ding ist ja, als Selbstständiger versuchst du immer, ein möglichst tiefes steuerbares Einkommen zu haben, damit weniger AV musst zahlen. Aber eben darum, wenn du gerade jetzt in meiner Situation bekommst, dafür umso weniger als Mutterschaftsentschädigung, was ziemlich gemein ist. Und dort möchte ich einfach fragen, was du würdest raten, so auch mit der Erwerbsunfallversicherung. Ich habe jetzt wirklich 180 Tage, wo ich selber zahlen muss. Und erst dann würde meine Versicherung greifen, einfach mit der Überlegung, dass ich so eigentlich das grosse Risiko abgesichert habe. Also wenn ich wirklich sehr, sehr lange ausfalle. Aber das kleine Risiko, wie ich selber tragen kann, damit ich von den Kosten her für die Versicherungsprämie ein bisschen mehr ja, akzeptabler Rahmen bleiben. Aber die Überlegung habe ich mir natürlich auch gemacht, als ich wirklich frisch selbstständig geworden bin, vor 3 oder 4 Jahren. Findest du, das macht immer noch Sinn? Oder würdest du voll sagen, nein, du brauchst wirklich die und die Versicherung? Und die letzte Frage ist, beim Investieren, ich bin independent, auch natürlich wegen dir. Würdest du da, macht das Sinn, 500 Franken jeden Monat im Vermögensaufbau zu investieren mit mutig Anlageprofil? Oder würdest du sagen, da müsste ich schon fast eher dann zu Swissquote oder Altsaxo? Das wäre cool zum Erfahren. Danke vielmals für alles, für dein Wissen. Wir profitieren alle davon. Danke.
Hey, sehr gerne. Selina, danke für die ausführliche Frage. Es sind mehrere Teilfragen, hey, wenn man das so analysieren will. Jetzt, deine erste Frage bezieht sich wegen Schwangerschaft. Und aus deiner Aussage höre ich, du findest es ein bisschen unfair, dass Selbstständige, die sich einen tiefen Lohn auszahlen, weniger Geld bekommen, wenn sie das Kind bekommen, wegen der Schwangerschaftspause. Ja, so ist es halt. Oder? Umso weniger dass du zahlst, umso weniger versichert. Aber das Problem ist ein bisschen an einem anderen Ort in meinen Augen. Und das Problem haben, oder den Fehler machen sehr, sehr viele Selbstständige. Bei Selbstständigen per Definition, das heisst, wenn du nicht von deiner eigenen GmbH oder von deiner eigenen AG angestellt bist, das ist für mich ein Selbstständiger. Einer, der auf seinen Namen Rechnungen oder auf ihren Namen Rechnungen schreibt und auch in ihrem Namen tut haftet. Das ist für mich eine selbstständige Person. Und bei uns ist ja der Gewinn, den wir am Ende des Jahres haben, ist unser AV-Lohn. Und unser AV-Lohn ist in dem Moment auch unser steuerbares Einkommen. Respektive, das ist unser Lohn. Und dann können wir noch, nein, das ist unser steuerbares Einkommen. Punkt. Also. Weil wir wollen so wenig AV wie möglich zahlen und so wenig Steuern wie möglich zahlen, tun wir natürlich alles vorher schon optimieren. Das heisst, wir zahlen unser Handy-Abo, wir zahlen unser Auto und alles über das Geschäft, damit wir möglichst viel Abzug haben. Wir tun die Sachen alles Vorsteuer verrechnen. Und ein Angestellter tut das alles nach Steuern zahlen. Also ein Angestellter bekommt seinen Lohn, zahlt Steuern drauf und zahlt nachher seine Handyrechnung. Ein Selbstständiger zahlt zuerst seine Handyrechnung, zieht es ab und zahlt dann Steuern. Das ist der Unterschied. Durch das können wir unseren Lohn und auch ein bisschen Steuern und unseren Gewinn am Ende des Jahres. Und wie Celina vorhin gesagt hat, wir schauen natürlich, dass wir möglichst wenig haben, dass wir wenig Steuern zahlen und auch wenig AV-Beiträge zahlen. Aber genau dort kommt das Problem. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass meine Generation und Jünger nicht mehr wirklich eine AV-Rente bekommt, respektive sie wird ganz anders sein als heute. Und glaubt mir, ich habe noch nie so fest gehofft, dass ich mich täusche. Wegen dem sage ich, jeder Selbstständige sollte bestrebt sein, dass er ein Mindesteinkommen hat von mindestens 90'000 Franken im Jahr, weil, wenn er das hat, über seine ganze Karriere, bekommt er am Schluss die maximale AV-Rente über. Und wenn du halt ein Einkommen hast, von zum Beispiel nur 60'000 Franken, wird auch deine AV-Rente entsprechend tiefer sein. Das heisst, du wirst im Alter immer mehr ein Problem haben. Und jetzt, wo du schon merkst, hey, ich zahle jetzt zu wenig AV-Beiträge und bekomme wegen dem weniger Leistungen für meine Mutterschaftspause über, dann merkst du schon, wie scheiße das ist. Aber das ist jetzt für 14 Wochen, wo du merkst, dass das nicht gut ist. Stell dir mal vor, du bekommst das, wenn du pensioniert bist, für den Rest von deinem Leben über. Oder? Wegen dem, da wirklich meine Empfehlung, zahl dir einen fairen Lohn aus. Und als Selbstständiger musst du mehr verdienen, als wenn du angestellt bist. Sonst könntest du ja eigentlich angestellt bleiben. Wenn es jetzt nur um den Lohn würde gehen, natürlich. Aber ich sage nur, gib dir einen guten Lohn, dass du genug AV-Beiträge zahlst, dass du mindestens die maximale Rente später bekommst, dass du jetzt auch in dieser Babypause nicht ein finanzielles Problem hast. Dann deine zweite Frage bezieht sich auf die Wartefrist. Du hast gegründet, hast dich müssen für gewisse, also du hast dich selbstständig gemacht, hast dich für gewisse Versicherungen müssen entscheiden und hast dich für eine Wartefrist bei Erwerbsunfall von 180 Tagen entschieden. Was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und jetzt ist deine Frage, macht das Sinn? In meinen Augen macht das immer dann Sinn, wenn du, falls du kein Einkommen mehr könntest generieren, 180 Tage kannst überleben, ohne dass dir Geld ausgezahlt wird. Also wenn du so viel erspart hast, dass du ein halbes Jahr auf der Seite hast und von dem kannst leben, dann ist das kein Problem. Wenn du sagst, nein, eigentlich habe ich nach 3 Monaten kein Geld mehr, dann musst du die Wartefrist unbedingt oben absetzen wieder. Also da geht es jetzt wirklich darum, wie viel erspart hast. Weil umso länger die Wartefrist, umso günstiger die Prämie. Umso kürzer die Wartefrist, umso teurer die Prämie, die du zahlst. Jetzt, wo das Kind auf die Welt kommt, würde ich dir sowieso noch empfehlen, mach mal eine saubere Vorsorgeanalyse von einem unabhängigen Berater, wo du siehst, was hast du für Lücken, in welchem Fall. Und das Schöne ist ja auch hier, das Kind, falls dir etwas passiert, eben IV, gibt es ja auch noch so Kinderrenten, also IV-Kinderrenten, die dazu gezahlt werden. Aber auch das ist wieder abhängig von deinem AV-Einkommen. Also du siehst, AV-Einkommen solltest du aufentun, dann überlegen, wie viel Geld hast du auf der Seite, kannst du ein halbes Jahr ohne Einkommen über die Runde kommen, wenn ja, ist gut, so wie es ist, und sonst runter mit dem Ganzen. Mach eine Vorsorgeanalyse. Und die letzte Frage, du investierst 500 Franken im Monat, das finde ich super. Du machst das aktuell bei Findependent, das ist voll okay. Die andere Frage wäre, solltest du zu der Swissquote machen oder bei der Saxo Bank? Swissquote ist definitiv zu teuer für 500 Franken im Monat. Saxo Bank ist eine super Option, auch für 500 Franken im Monat, weil die sind so günstig, dass sich sogar das dort lohnt. Bist flexibler als bei der Findependent, in was du willst investieren. Kannst auch Einzelaktien kaufen. Denke daran, ein Trade oder ein Investment bei der Saxo Bank in US-Dollar ist 1 Dollar, in Schweizer Franken ist es 3 Franken. Das ist doch sehr, sehr günstig, würde ich sagen. Von dem her könnte sich ein Wechsel zu der Saxo Bank für dich lohnen. Gut, dann kommen wir gleich zu der nächsten Frage. Und zwar haben wir die vom... Schnell kurz vorsuchen, geben wir schnell einen Moment der Zeit. So viele Fragen kommen. So, da haben wir sie. Also, und zwar ist das die Frage vom Dino.
Ciao Fabio, hey, mit Begeisterung bin ich hier deinen Podcast zu verfolgen und mich hier ein bisschen am reinfuchsen in das Finanzen und Investment. Einfach halt auf Beginner-Level und habe es jetzt leider nicht geschafft, um deinen heute startenden Finanzcoaching zu joinen. Vielleicht schaffe ich es dann das nächste Mal. Jetzt habe ich aber gerade die Situation, ich habe im 2020 angefangen zu investieren und zwar ein familiengeführtes Investment, wo ein Fonds hat mit Schweizer Titel und ein paar Blue Chips natürlich, die big things halt. Und ja, dort habe ich halt eine Gebühr, Verwaltungsgebühr von 0,8. Und halt von der Bank selber auch noch mit Spesen, Kontoführung etc. Gebühren drauf. Und die haben auch realistisch gesagt, hey, über 20 Jahre Rendite zwischen 5 und 7, 8, 9.
Oh, jetzt hat da etwas gestockt.
Bereich realistisch. Jetzt habe ich aber über die ganzen Podcasts überlegt. Saxo Bank habe ich schon eröffnet, wird jetzt sicher meine Swissco Einzeltitel übernehmen, aber auch überlegt, um die 70k, die ich jetzt halt hier habe, rauszunehmen und einfach in ETFs zu investieren. Ja, genau, statt da auf und abzudrücken, für eigentlich eine gleiche Rendite über 20 Jahre gesehen. Was meinst du dazu? Ist es eine gute Idee, eine realistische, sinnvolle Move, den man heute machen könnte? Und klar darfst du das, die Fragestellung auch für deinen Podcast nutzen, wenn du das möchtest. Ich schicke dir noch eine kurze Notiz mit der kleinen Spesen zusammengeführt, was so die Situation ist. Hey, ich wünsche dir einen guten Abend, wir freuen uns über das Feedback und wünsche dir ja, bis bald. Ciao, ciao.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du schon das Depot eröffnet bei der Saxo Bank, was natürlich sehr vorbildlich ist. Und deine Frage ist jetzt, du tust Einzeltitel über transferiert zu der Saxo Bank, das ist auch okay. Und deine Frage ist jetzt, ob die 70'000 Franken auch noch solltest, zu der Saxo Bank bringen. Als erstes, wo wir mal sagen, 0,8% Gebühren für ein Depot ist einfach brutal viel Geld. Das ist viel zu teuer. Oder nur für ein Depot. Oder stellt euch vor, ihr habt 1 Million dort und zahlt 8'000 Stutz, nur damit das Geld dort ist. Oder? Jetzt, wenn du eh schon ein Depot hast bei der Saxo Bank, Saxo kostet die Depotgebühren 0,22%, Maximum 120 Franken. Also es lohnt sich extrem für dich, wenn du die 70'000 Franken auch noch überzügelst. Und dann schreibst du mir da, du hast mir noch ein SMS geschrieben, 4,77% Rendite im Schnitt. Ja, das ist nicht so viel. Oder? Ich meine, bei einem MSCI World rechnen wir mit 7% Rendite, von dem her, und das macht dann viel aus. Also 4,77 zu 7%, das klingt nicht nach viel, aber wenn wir uns den Zinseszins wieder vor Augen führen, dann machen das mehrere 10'000 Franken aus am Ende von deinem Investment. Und du klingst jetzt auch so, als ob du noch einen längeren Anlagehorizont hättest. Von dem her unbedingt wechseln. Und du schreibst mir noch, du wirst monatlich 1'000 Franken bei der Saxo Bank investieren, über 20 Jahre. Ja, fix. Alles zu der Saxo Bank zügeln und den Rest kannst du dann eigentlich sein lassen. Hoffe, das hilft dir und falls nicht, darfst du dich auch gerne nochmal melden. He? Jetzt, nächste Frage. Und zwar Tobias Kraft.
Ciao Fabio, das ist der Tobias. Zuerst mal danke vielmals für deinen geilen Podcast. Ich habe schon mega viel gelernt und ich höre ihn regelmäßig gern. Ich habe jetzt heute 3 Fragen. Ich weiß nicht, ob du alle 3 kannst beantworten. Und zwar die erste ist, ich bin investiert bei True Wealth schon seit längerem. Und auch vor ein paar Jahren habe ich dann mal in Jova dort anfangen zu investieren. Und Sinjova hat mich eigentlich immer genervt, weil halt die Gebühren so hoch sind und das Zeug ist auch nie ein Plus gekommen. Und jetzt habe ich gesehen, jetzt endlich mal kommt mir dort ein kleines Plus bei Sinjova. Und habe gedacht, ich tue das verkaufen und tue das dann bei True Wealth wieder investieren. Jetzt meine Frage ist, wenn ich das Portfolio bei Sinjova auflöse, zahle ich dann nachher Gewinnsteuer auf das, bevor ich es dann wieder bei True Wealth einzahlen. Oder kann man das irgendwie direkt vom einen zum anderen Provider überweisen? Gut, das wäre die erste Frage. Die zweite ist, ich bin seit einem Jahr auf Weltreise Und ich habe jetzt letztes Jahr keine dritte Säule eingezahlt, weil ich halt auch sehr wenig Lohn hatte und dementsprechend auch keine Steuersparnis damit hatte. Aber ich habe das Geld bei Truels einfach investiert, sozusagen als meine Vorsorge. Und jetzt habe ich aber noch wie mich gefragt, in der Pensionskasse habe ich ja wie dort auch ein Loch. Und dort möchte ich mich aber nicht wie nochmal einkaufen. Und denkst du, das macht dort Sinn, den Betrag, den ich jetzt nicht in die Pensionskasse eingezahlt habe, auch nochmal bei Truewells zu investieren. Und das Dritte ist, ich habe dann letztes Jahr, als ich meinen Job gegründet habe, habe ich mein ganzes Pensionskassengeld auf das ZKB-Freizügigkeitskonto da. Und jetzt ist meine Frage, muss ich denn das Geld, wenn ich jetzt dann wieder einen neuen Job habe, muss ich das an die neue Pensionskasse wieder überweisen oder kann ich das einfach dort sein lassen oder sogar auf ein cooles Freizügigkeitskonto überweisen, wo in ETFs investiert. Ich habe gesehen, das macht VIA jetzt sogar. Ist das Möglichkeit oder muss man das nachher wieder bei der neuen Pensionskasse überschaufeln? Hey, danke vielmals. Und einen schönen Tag, ciao.
Also, längere Nachricht gewesen mit verschiedenen Fragen. Ich hoffe, ich habe alle Fragen noch im Kopf. Erste Frage war, in Jova war lange im Minus, ist jetzt im Plus, ich möchte es zu Truewealth über tun, zahle ich dann Gewinnsteuern drauf? So kurz zusammengefasst. Nein, du zahlst nicht, weil wir wohnen in der wunderschönen Schweiz mit einem super, super steuerlichen Vorteil, wenn es um Aktiengewinn geht. Und zwar, der Gewinn, den du auf einer Aktie hast, der reine Kursgewinn, der ist immer steuerfrei. Oder wenn du eine Aktie für 100 Franken kaufst und du verkaufst sie für 120 Franken, die 20 Franken Gewinn, die du gemacht hast, die sind steuerfrei. Zahlst du nichts drauf. Also unsere Nachbarn in Deutschland, die investieren, ich glaube, die sind sehr, sehr eifersüchtig auf unsere Regelung, die wir hier haben. Die ist wirklich gut in der Schweiz. Und ich wollte jetzt nicht sagen, es ist einzigartig, ich weiß nicht, wie es in jedem Land ist, aber es ist doch schon sehr, 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 sehr cool. Jetzt, übrigens, das in Jova jetzt im Gewinn ist, das verwundert mich nicht, weil momentan ist alles im Gewinn. Also wenn es nicht mal jetzt im Gewinn wäre, dann würde es ihre Daseinsberechtigung verlieren in meinen Augen. Aber in Jova ist halt teuer, das macht es halt schwierig, wenn du mal im Minus bist, wieder auf den grünen Zweig zu kommen. Weil, auch wenn etwas teuer ist, es tut euch auch Gebühren verrechnen, wenn wir im Minus sind. Oder wegen dem, ein bisschen schwierig. Jetzt, und einfach die Überlegung, die ich euch allen mit auf den Weg gebe. Nur weil ein Depot im Minus ist, heisst das nicht, ihr müsst das aushalten, bis es wieder im Plus ist. Weil wenn das Depot im Minus ist, dann habt ihr vielleicht irgendeinen Scheiß investiert und dann wäre es besser, ihr nehmt das Geld von dort weg und bringt es an einen besseren Ort. Solange ihr das Geld wieder investieren, spielt es keine Rolle, dass es im Minus war. Weil, stell dir vor, in Jova heute im Minus, du bringst es morgen zu, sagen wir in deinem Fall Truewealth, Truewealth ist die bessere Lösung, dann kann ja das Geld, das im Minus ist, sich schneller und besser bei Truewealth erholen, als es sich bei in Jova kann erholen. Einfach so mal so dahingestellt. Von dem her, solange es wieder investiert, dürft ihr auch Sachen auflösen, die im Minus sind. Und ich würde euch sogar dazu ermutigen, macht das so. Das Problem sehen wir auch bei Einzelaktien. So viele Leute, die immer sagen, oh, ich habe Einzelaktien, ich warte, bis die wieder im Plus ist, noch dann verkaufe ich sie. Nein, verkauf sie gerade. Du sie sicher begraben, kauf etwas Besseres damit. Dann die zweite Frage ist, glaube ich, eine Lücke in der Vorsorge. Du hast, weil du ein tiefes Einkommen hast, hast nicht die Säule 3a eingezahlt. Das ist absolut richtig so. Wer ein tiefes Einkommen hat, muss nicht zwingend die Säule 3a einzahlen. Vor allem, wenn du nachdem auf eine Weltreise gehst, dann kannst du Geld während dem Reisen sicher besser brauchen. Und schaut, es gibt eine Zeit zum Reisen im Leben und es gibt eine Zeit zum in die Säule 3a einzahlen im Leben. Die Zeit zum Reisen geht vor. Und das aus meinem Maul, stellt euch das mal vor. Du hast eine Lücke in der Pensionskasse, auf die kannst du sowieso verzichten, das ist egal, die könntest du auch später noch auffüllen. In der PK kann man das Stand heute ja. Die Säule 3a sind ja immer noch irgendetwas am Wurscheln, ob man das irgendwann kann anzahlen kann. Und so wie es jetzt wie die Lösung jetzt aussieht, zum Notzahlen in Säule 3a ist eh eine Katastrophe. Von dem her, macht euch keine Sorgen wegen der Pensionskasse. Und die letzte Frage ist, glaube ich, noch, du hast geschafft, jetzt schaffst du nicht mehr, hast das Geld auf ein Freizügigkeitskonto da. Okay. Und du fragst, ob du das auch zu VIAG bringen könntest und dort investieren. Ja, das kannst du. Und deine weiterführende Frage ist, muss ich es dann, wenn ich wieder neu anfange zu arbeiten, die neue Pensionskasse bringen? Und die Antwort ist ganz klar, ja, du musst es bringen. Jetzt hätten wir das Ganze ein bisschen eleganter können lösen, und zwar das, wo du aufgehört hast zu arbeiten, statt ein Freizügigkeitskonto hättest du zwei Freizügigkeitskonto können machen, beim gleichen Anbieter, das spielt gar keine Rolle, aber du hättest einen Teil können, den Teil BVG auf ein Konto können übertragen und einen Teil mit dem Überobligatorium auf ein zweites Konto können übertragen. Und wenn du das gemacht hättest, dann wärst du in dieser Grauzone, wo man kann sagen, okay, du hast einen neuen Arbeitgeber, du musst dein BVG-Geld zurückbringen, bringst das, aber das Überobligatorium lässt auf dem Konto. Natürlich, auf dem Konto bringt es nichts, aber sagen wir, es wäre ein Depot und es wäre investiert, dann könnt ihr das extrem viel bringen. Das Problem ist, du hast das nicht von Anfang so in die Wege geleitet. Und vor allem jetzt zulassen, wenn ihr mal auf eine längere Reise geht und das Geld müsst von der Pensionskasse auf das Freizügigkeitskonto oder Depot bringen, eröffnet zwei Depots, eröffnen, eins mit dem BVG-Geld, also mit dem Minimum, es wird ja immer ausgewiesen auf dem Vorsorgeausweis, was ist BVG, was ist Überobligatorium, möchte ein Konto nur für das BVG und möchte ein Konto mit dem Überobligatorium, weil wenn ihr wieder anfängt zu arbeiten, ihr müsst nur das BVG-Geld bringen. All die, sag jetzt mal, die älter werden, die zu Hause bleiben, auf Kind schauen, längere Auszeit haben, machen das unbedingt so, machen zwei Depots auf, zwei Freizügigkeitskonten, nicht nur eins. Genau aus dem Grund. He. Aber in deinem Fall, so leid es mir tut, ist es wirklich so, dass du das Geld musst, zurückbringen musst, Tobias. Dann, wie viele Fragen machen wir noch? Machen wir sicher noch eine, komm. 4619. Jetzt, da, der Sedi hat eine Frage.
Ciao Fabio, danke vielmals, dass du die Podcast für uns gratis zur Verfügung stellst, sowie auch deine ganzen YouTube-Videos etc. Wirklich sehr, sehr spannend und immer sehr, sehr, sehr hilfreich. Jetzt ist es so, kurz zu meiner Person. Ich bin 27, komme aus dem Kanton Aargau, habe ca. 60'000 Schweizer Franken angespart auf mein Sparkonto bei der Bank. Und ich wollte noch fragen, was du mir vorschlagen würdest, wie ich selber mein Vermögen für mich arbeiten teil. Natürlich ist noch nicht ein grosses Vermögen, aber stetig wachsend und auf dem Bankkonto halt auch sehr langsam wachsend. Ich habe noch gar nichts, ich habe keine Säule 3a, ich habe noch kein Portfolio für irgendwelche ETFs oder sonstiges. Ich habe ganz wenig in Krypto, etwa 1500 Franken aktuell wert. Auf zwei verschiedenen Plattformen, eine ist auf Binance und eine ist auf Revolut. Jetzt habe ich eine Frage, was du für uns Jungen eigentlich würdest empfehlen, wie starten wir oder wo am besten anfangen sparen bzw. auch das Geld für sich schaffen. Sei es mit der Saxo Bank, wie du schon ein paar Mal vorgeschlagen hast, und in ETFs investieren mit einem Sparplan. Sei es das einmal in ein Säule 3a Konto eröffnen oder so wie ich eben mitbekommen habe, mehrere Konten eröffnen. Vielleicht mit verschiedenem Risiko. Bei der VIAG zum Beispiel, wo du auch sehr viel mal empfohlen hast. Oder über Bank oder so eine Lebensversicherung. Ja, das ist einfach mega viele Infos, die ich mir jetzt eigentlich sozusagen zusammengezogen habe von deinen YouTube-Videos und Podcasts oder auch von anderen Podcastern. Und es ist so ein bisschen wie die Verwirrung da. Ja, wie fange ich am besten an? Soll ich alles machen? Soll ich morgen ein 3a-Konto, morgen Saxo Bank, morgen und so weiter und so fort, oder? Das ist ein bisschen schwierig bei mir. Vielleicht hättest du da einen Tipp, wie man Schritt für Schritt vorgehen. Und ja, danke vielmals und ganz schönen Tag.
Okay, auch eine längere Nachricht. Ich hoffe, wir verstehen es gut. Man hat recht viel Background-Geräusch da. Wenn ihr mir eine Nachricht schickt, schaut bitte, dass ihr eine gute Audioqualität habt, weil das Ohr macht halt viel aus bei einem Podcast, oder? Und das Erste, was du gesagt hast, danke, dass du das kostenlos zur Verfügung stellst. Amigo, ich arbeite nicht gratis, du musst keine Angst haben. Die Saxo Bank als Sponsor finanziert das einfach für euch alle mit. Also an dieser Stelle einen Applaus für die Saxo Bank. Hey. Jetzt, du bist 27, hast 60'000 Franken auf der Seite und fragst, wie du sollst als Anfänger vorgehen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, wegen dem habe ich sie aufgenommen. Das Erste, was du machst, ist einen Notgroschen aufbauen. Wie hoch das der Notgroschen ist, das überlasse ich jetzt mal dir. Ich sage immer, überleg das Schlimmste, was dir passieren kann, was würde dich das kosten? Und bei mir damals war das, Schlimmste, was mir hätte passieren können, wäre eigentlich, wenn ich mein Auto in einen Baum fahre, es hat keine Vollkaskoversicherung und ich müsste am nächsten Tag ein neues Auto kaufen. Dann habe ich mir überlegt, gut, was will ich für ein Auto? Ich brauche Navi, es soll irgendwie 5 Plätze sein, es muss ein bisschen Platz haben im Kofferraum, es soll einigermaßen etwas hermachen. Bin schnell schauen auf Autoscout, okay. Das Auto, das mir gefallen, kostet plus minus 20'000 Franken. Zack, mein Nullgroschen war definiert, 20'000 Franken. Ich könnte das Auto heute in einen Baum fahren, könnte mir morgen für 20'000 Franken wieder ein Auto kaufen, weil ich hatte den Nullgroschen von 20'000 für mich erledigt, den Rest investiere ich. Also überlegt er, wie hoch soll die Nullgroschen sein. Und es gibt einen Blogbeitrag von mir, der heisst Nullgroschen. Ich glaube, du mal googeln, Nullgroschen Finanzfabio, und dann siehst du die verschiedenen Levels von Nullgroschen. Das kann ich allen sehr empfehlen, die da zuhören, diesen Blogbeitrag mal zu lesen. Nach dem Nullgroschen ist für mich die Säule 3a, du bist 27, es wäre langsam Zeit, dass du mit der Säule 3a anfängst. Mach das unbedingt, du hast 3a-Geld investieren. Du hast vorhin selber Viag nochmal erwähnt, bin ich auch Fan davon. Es gibt sicher auch andere sehr gute Anbieter für die Säule 3a. Dort das Geld investieren. Du fragst nach dem Risiko. Ich sage immer, nimm die höchste Aktienquote, weil du bist 27, du hast noch leider Gottes auch noch 38 Jahre, bis du pensioniert wirst. Das ist ein super Anlagehorizont. Wenn du viel Geld machen willst aus deinem 3a, unbedingt investieren mit einer hohen Aktienquote. Wenn du den Nullgroschen hast, Säule 3a, kannst du jeden Monat einzahlen und jetzt hast du immer noch Geldführung jeden Monat oder du hast noch Geldführung von diesen 60'000, sagen wir es so. Unbedingt das Depot eröffnen bei der Saxo Bank und kauf monatlich ein MSCI World oder sonst ein ETF, damit du dir dort auch Vermögen kannst langfristig aufbauen. Ich glaube, das ist so der Way to go für dich. Und ich verstehe da, dass die Menge an Informationen zu Finanzen, die du heutzutage im Internet und in Podcasts bekommst, erschlagend ist. Ich verstehe das. Such dir einen YouTuber, einen Podcaster aus und sagst mal, der ist mir sympathisch und ich glaube, der kommt wirklich raus und dann schaust du mal, was er für Qualifikationen hat. Oder ich habe zum Beispiel, ich bin Finanzplaner, ich bin seit über 20 Jahren in der Branche. Eine gewisse Glaubwürdigkeit ist da. Und dann fang einfach mal Stück für Stück an von umsetzen, nicht alles aufs Mal. Wenn du ein Video oder einen Podcast von mir schaust zu der Säule 3a, dann mach zuerst mal die Säule 3a. Zieh das durch, du das Konto eröffnen, du einzahlen, du den monatlichen Dauerauftrag aufsetzen. Fang an. Und wenn du das erledigt hast und es läuft und du weißt, warum es gut läuft und so weiter, dann nimm das Nächste. Dann fang an mit einem Depot und so weiter und so fort. Also nehmt das Zeug Stück für Stück, sonst wenn ihr immer nur schaut und hört und nicht ins Handeln kommt, dann wisst ihr am Schluss gleich wieder nicht mehr, wo anfangen. Das ist ja irgendwie schade. Weil Fehler Nummer 1 beim Investieren ist, nicht investieren.
Du willst deine Investitionen in Zukunft selber tätigen und möchtest das Maximum aus deinen Investments rausholen? Bei Saxo handelst du zu super günstigen Preisen, profitierst von der Sicherheit von einer Schweizer Bank und bekommst eine Plattform, die für jeden zugänglich ist, egal ob du ein Anfänger oder Profi bist. Mit dem exklusiven Finanzfabio Community Deal bekommst du 200 Franken Trading Credits und jedes Jahr einen gratis Steuerauszug dazu über. Link in der Beschreibung. Schick dein Geld arbeiten! Mit der Saxo Bank.
So, dann haben wir nochmal eine Frage. Und zwar muss ich die, ich habe es gerade gemerkt, eigentlich, wenn ich da eure Nummern aufschreibe im Voraus, kann ich einfach nach der suchen und komme viel schneller zum Ziel. Ich lerne dazu bei dieser Folge. Und zwar haben wir da eine Frage.
Hallo Fabio, das ist Patricia. Mich würde wundern, wie du das siehst, eine Hypothek zu amortisieren. Mhm. Es ist so, wir haben vor 9 Jahren eine Eigentumswohnung gekauft, wir sind verheiratet, haben 2 Kinder, sind 36 und 38 und wir sind beide Teilzeit tätig. Was wir nicht haben, ist eine zweite Hypothek, wir haben effektiv nur eine erste Hypothek und die läuft jetzt ab. Wir haben eine 9-jährige Festhypothek gehabt, würde ich jetzt so nicht mehr machen, hat sich nicht so gelohnt, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt ist es so, wir haben in den letzten 10 Jahren, also beziehungsweise beim Kauf haben wir die Säule 3a beide bezogen. Dann haben wir in den letzten 9 Jahren haben wir wieder voll eingezahlt. Also wir haben jetzt beide um die 60'000 Franken auf dem Konto und sind eigentlich jetzt so in den letzten Zügen, um die Hypothek abzuschliessen. Im Juli läuft sie nämlich ab. Und es ist wirklich die Frage, ob wir die 120'000 Franken sollen amortisieren oder nicht. Und jetzt nimmt es mich Wunder, was du dazu sagst. Und falls du Nein sagst, wie du es dann würdest quasi, oder wo man dass Säule 3a Geld sollen quasi übertragen oder was du uns könntest empfehlen. Bisher ist es so, wir haben das wirklich einfach auf einem ganz normalen Konto, weil wir einfach wirklich davon ausgegangen sind, hey, wir wollen das Geld dann beziehen, wenn dann unsere Hypothek abläuft. Aber ich habe das Gefühl, ich will immer mehr, dass wir wahrscheinlich anders besser fahren würden. Aber dann müssen wir natürlich auch mit dem Geld etwas machen. Also dann müssen wir es ja wirklich irgendwo übertragen. Und darum würde mich sehr fest interessieren, was du dazu sagst. Danke vielmals. Ich bin mega gespannt auf deine Antwort.
Yes, mega cool. Haben wir in dieser Folge auch noch ein bisschen Immobilien. Danke vielmals für deine Frage, Patricia. Ja, amortisieren ist ja so eine Sache, gell? Wenn ihr heute ein Haus kauft, oder sagen wir, ihr kauft ein Haus für 1 Million und ihr müsst Eigenkapital bringen, 20%, das wären 200'000 Franken. Und die Bank macht dann eine Tragbarkeitsberechnung und dort, was sie dort dann auch einrechnet, ist, dass ihr einen gewissen Teil müsst amortisieren müsst, nämlich innerhalb der nächsten 15 Jahre etwa 15%. Das wäre jetzt bei 1 Million wieder 150'000 Franken. Und in 15 Jahren müsst ihr abgezahlt haben. Und dann gibt es entweder die direkte Amortisation, wo eure Hypothekarschuld Monat für Monat kleiner wird und ihr Monat für Monat weniger Hypozins zahlen müsst. Oder die indirekte Amortisation, wo ihr das Geld statt die Hypothek direkt abzahlen, zuerst in die Säule 3a einzahlen und nach 15 Jahren bringt ihr das Geld auf einen Schlag zu der Bank. Was hat das für einen Vorteil? Ihr habt Steuersparnis von der Säule 3a, die natürlich extrem hoch ist. Jetzt, in deinem Fall müssen wir uns ja mal überlegen, es ist auf dem Konto, okay, wie viel, also es ist eine Milchbücherrechnung am Ende des Tages, wie viel Geld bekommst du auf dem 3a-Konto? Ich weiss die aktuellen Stände nicht, weil es mich ehrlich gesagt nicht interessiert, weil mein 3a-Geld ist investiert, aber sagen wir, das ist 1%. Die aktuelle Zinslage da draussen ist, keine Ahnung, über 2%, oder? Das heisst, du sparst eigentlich mehr Geld, wenn du das jetzt nimmst, die, was hast du vorhin gesagt, die etwa 60'000, also 120'000 Franken, du nimmst die 120'000, tust deine Hypothek amortisieren, hast du mehr davon, weil die Verzinsung auf dem Konto kleiner ist, als der Hypozins heutzutage ist. Das ist die einfache Milchbücherrechnung. Wenn wir jetzt aber noch 5 Minuten länger über Geld nachdenken, was ich jedem empfehle, dann einfach mal 5 Minuten länger über Geld nachdenken, dann gäbe es ja noch die Option, dass du die 120'000, also dass ihr die 120'000 Franken nehmt, zum Beispiel zu VIAG transferieren, kann auch Frankly oder FinPension oder Deckard sein, was auch immer, dort übertransferieren, das Geld investieren in Aktien und dann vielleicht eine Rendite von 7% im Schnitt haben. Und plötzlich ist die Rendite auf eurem 3a-Geld höher, als da, wo ihr Hypozinsen zahlen müsst. Und dann wäre es dort vielleicht am besseren Ort. Und ihr könnt es ja verpfänden. Was jetzt hier ganz wichtig ist, ist, dass deine Hypothekarbank mitmachen muss. Weil bis jetzt wirst du auch bei der Hypothekarbank dein 3a-Geld eingezahlt haben und die haben eine gewisse Kontrolle über das Geld. Also die sehen, A, du zahlst, du hast eingezahlt, B, das Geld ist wirklich noch vorhanden. Und wenn du das Geld noch mit anderen Schutzschaden anbringen, zum Beispiel zu VIAG, sagen sie, hey, da wissen wir nicht genau, was du machst, wir wollen nicht, dass du das Geld verschiebst, dann frag doch deine Hausbank, ob ihr es wenigstens bei ihnen könnt investieren. Die haben vielleicht nicht ganz so eine coole Lösung wie die App-Anbieter, wie sie alle heißen, aber es wird immer noch besser sein, als das Geld auf dem Konto zu lassen. Und das Letzte, was du noch eigentlich könntest machen, ist, lass doch mal dein Haus neu schätzen oder deine Wohnung, die du hast. Vielleicht hat die in dieser Zeit so fest, also in den letzten 9 Jahren, so fest an Wert gewonnen, dass du gar nichts musst amortisieren. Und dann könntest du es ja eigentlich auch einfach weiterlaufen lassen. Aber was ich dir wirklich dringend empfehle, ist, das Geld in die Säule 3a investieren. Wenn du jetzt sagst, weißt du, ich bin sonst schon mega fest investiert, das gäbe es ja auch, dann wäre eine Amortisation einfach wieder sinnvoll im Sinn von der Diversifikation. Also dann hättest du mehr in Immobilien investiert, würdest ein bisschen das Aktienrisiko oben abnehmen. Das sind dann die Sachen, wenn ihr eben auf und weiter überlegen beim Thema Geld, wird Diversifikation immer wichtiger. Aber ich glaube, der erste Schritt, den ich bei dir machen würde, ist wirklich abklären, kannst du es in ein Aktiendepot, also in ein 3a-Depot umwandeln, kannst du in Aktien investieren, dann hättest du die höhere Rendite als das, was du an Zinsen zahlst und am Ende des Tages hättest du so mehr von deinem Geld. Ja, ich glaube, das wäre es für heute zu Finanzfragen Teil 5 müsste das sein. Wenn du auch eine Frage hast zu Finanzen, dann schick mir doch eine WhatsApp-Sprachnachricht auf 076 824 72 42. Und das Letzte, was du noch kannst machen, ist den Finanzfabio Newsletter 2.0 abonnieren. Weil genau das ist die beste Kombi, die ihr hier aussen eigentlich findet. Dass ihr nicht von x YouTuber, Blogger und Podcaster erschlagen werdet. Die Kombination vom Finanzfabio Podcast mit dem Newsletter ist, glaube ich, the way to go, wenn es um Schweizer Finanzen geht. Wegen dem Newsletter abonnieren, weil der Sporttipp oder Challenge vom April, die hat es also wirklich in sich. Wegen dem das nicht verpassen und den Link anklicken, dann kannst du den Newsletter noch abonnieren. Und wenn du Mehrwert gewonnen hast oder das Gefühl hast, hey, ich habe einen Kollegen oder Kollegin erkannt, der hier eine Frage gestellt hat, Finanzwabe Podcast sitzt, an zwei Kollegen und Kolleginnen weiterschicken, damit der exponentiell kann weiterwachsen kann. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und bis bald.